Wir sollten nicht zu schnell einstellen, weil das, was wir am Ende des Tages verlieren können, ist nun mal unsere Kultur. Und diese kostet uns doppelt, wenn sie in irgendeiner Form nicht beachtet wird. Von daher, Geschwindigkeit ist nicht alles und denkt immer an die Qualität.
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Und hier ist euer Host und Chefredakteur von fürgründer.de, René Klein.
Hi. Herzlich willkommen nun zur fünften Folge unserer HR-Serie im Podcast von fürgründer.de. In unserer achteiligen Serie gibt uns Marie Kanenopoulos Schritt für Schritt die wichtigsten Strategien, Tipps und Instrumente an die Hand, um starke Teams aufzubauen und schnell zu wachsen. Marie ist Geschäftsführerin von Dann Berlin, eine renommierte Agentur, die sowohl Startups als auch Konzerne bei allen Themen rund um ihr Personal unterstützt. Hallo Marie.
Hallo René.
Marie, ein kurzer Rückblick auf die Folge 4, bevor wir gleich in das Thema schnelles Recruiting eintauchen. Da ging es ja darum, Prozesse aufzusetzen, wie zum Beispiel einen Recruiting-Prozess, aber nicht die Bürokratie ausufern zu lassen oder zu befeuern. Was sind da, nochmal kurz zum Rückblick, die wichtigsten Leitplanken, um das gut hinzubekommen?
Also ob man Prozesse mag oder sie nicht mag, wir müssen Entscheidungen möglich machen. Und demnach sind halt prozessuale Konstrukte enorm, enorm wichtig. Und bevor sie selbst entstehen, was sie ja tun, weil Prozesse, da kommen wir einfach nicht drum herum im Wachstum, sollten wir sie doch einfach bewusst selbst bauen und gegebenenfalls auch reparieren. Das kann man im Nachgang machen, das kann man währenddessen machen. Das heißt, Prozesse machen uns innerlich von innen stark und bilden einfach die Grundlage für ein erfolgreiches Unternehmen.
Danke, Marie. Dann kommen wir zum Thema dieser Folge. Für schnelles Wachstum, also Prozesse hast du einerseits genannt, die dann wichtig sind, wird häufig auch schnell rekrutiert. Das heißt, ich stelle viele Leute schnell ein. Du sagst aber auch, schnelles Einstellen kann eure Kultur kaputt machen. Vielleicht starten wir mit einem Beispiel.
Ja, also mit Dann Berlin hatten wir tatsächlich über 900 Wachstumsszenarien und das war ein absoluter Klassiker, dass man gemerkt hat, das Produkt kommt sehr gut am Markt an, wir haben enorm viel Nachfrage, wir wissen gar nicht, wohin mit unseren Tickets und brauchen jetzt einfach Leute. Und dann habe ich so oft diesen Satz gehört, Marie, es ist mir egal, welche Rolle, an wen jetzt reportet, ich will jetzt einfach nur einstellen, weil ich meine Leute nicht überlasten möchte auf langer Sicht. Und diesen Satz, den verstehe ich ja sogar, ne? Ich verstehe, dahinter steckt ja eine super Intention, sein Team zu entlasten. Mhm. Aber auf lange Sicht ist schnelles und unüberlegtes Einstellen tatsächlich eher kontraproduktiv, weil Einstellen heißt ja erstmal Kosten verursachen. Wir haben Recruitingkosten, wir wollen Menschen einarbeiten. Das sind ja alles Themen, die uns enorm viel Ressourcen nimmt. Nicht nur auf monetäre Seite, sondern auch zeittechnisch, Einarbeitung, Materialien, all das. Und wenn man das unüberlegt schnell tut, hat man auf lange Sicht, glaube ich, eher etwas verloren als gewonnen. Mhm. Von daher sage ich immer, lasst uns uns nicht vom Chaos steuern, sondern es ein wenig strukturell angehen und strukturierter angehen. Und ein Kunde zum Beispiel, den ich jetzt erst hatte, Quantum Computing, ein Riesenthema, was so essentiell und visionär am Markt ist. Die haben mit uns 30 Leute eingestellt in 3 Monaten. Also das muss man wirklich 10 Leute pro Monat, was schon vielleicht für manche wenig klingt, wenn man das jetzt im Blue-Collar-Bereich sieht, ne, oder bei großen Firmen, fair point, aber bei so einem Startup mit 120 Mitarbeitenden und dann jeden Monat 10, dann ist das schon eine Welle, die man ordentlich kontrollieren muss, managen muss und steuern muss. Und diese Menschen wurden mit sehr viel Hype eingestellt. Wow, das ist so toll und hier kommt wieder eine neue Person. Aber was sie dann teilweise getan haben, und ich habe das auch im Einstellungsprozess auch angesprochen, wir hatten keine Gehaltsbänder. Mhm. Und gerade mit Juni im Blick, ne, diesen Jahres mit dem Entgelttransparenzgesetz sei dahingestellt. Aber wenn du auch einfach nur einstellst und dich auch überzeugen lässt von Kandidaten oder Kandidatinnen und dich überreden lässt, dann hast du teilweise einen krassen Salat an unterschiedlichen Gehaltsspannen und du weißt dann teilweise auch gar nicht mehr, was hast du wem wann versprochen. Und dadurch sind dann wirklich ja Dinge entstanden, die man hätte vielleicht auch gegensteuern können. Ein Betriebsrat wurde gegründet. Mhm. Mitarbeitende wurden dann doch innerhalb des 4. Monats entlassen. Gab es eine riesige Entlassungswelle inklusive HR. Und es hat mich schon sehr schockiert, weil dieses unstrukturierte Einstellen über Headcount, das kenne ich ja seit Jahrzehnten. Und mittlerweile dachte ich, dass Startups anders aufbauen, dass sie anders einstellen, dass sie sagen, ich stelle lieber weniger Leute ein, dafür seniorige, gute Leute, die natürlich auch mehr Geld verlangen, aber ich mir im Nachgang einfach eine ganz andere Struktur aufsetze. Und ich hätte das schon eher gedacht, aber es gibt immer noch die andere Art des Einstellens.
Ich glaube, es ist ein schwieriger Spagat, ne, den ich da machen muss. Gerade wenn ich vielleicht eine Finanzierungsrunde erfolgreich absolviert habe, natürlich auch den Investoren ein starkes Wachstumsszenario aufgezeigt habe und gesagt habe, okay, wenn wir das Geld erstmal haben, dann legen wir los. Und natürlich, womit legen wir los? Wir brauchen erstmal die Leute, weil dann baue ich mein Sales-Team auf, dann baue ich mein Produktteam weiter auf, weil wir wollen tolle Feature entwickeln. Dann baue ich noch dies und das auf. Und dann habe ich halt nicht so viel Zeit, dann auch zu liefern. Und ich glaube, das ist dann schon nochmal ein starker Faktor, der dann viele dazu treibt, okay, jetzt brauchen wir erstmal die Leute, weil wir müssen ja schnell wachsen. So, und da dann diesen Spagat zu haben und auch auszuhalten, so wie du sagst, ich mache es lieber langsam, aber dafür nachhaltig, damit es mir nicht in ein paar Monaten dann auf die Füße fällt, weil dann habe ich nämlich auch nicht viel gewonnen, das ist wahrscheinlich erstmal schwierig. Von daher machen wir es andersrum. Was sind denn aus deiner Sicht die Benefits, wenn ich jetzt ein bisschen strukturierter vorgehe, langsamer vorgehe, auf die Kultur achte? Was sind die Benefits, die ich dann in 6 bis 12 Monaten vielleicht habe im Vergleich zu, ich mach's anders?
Also Teams sind dann nicht nur temporär entlastet, sondern langfristig viel mehr stimmiger und können stimmiger miteinander arbeiten. Also ich glaube, nochmal ganz kurz die größte Fehlerquote, die ich bei so einem Wachstumswellen sehe, ist, dass man Talent Acquisition keinen klaren Kopf hinsetzt. Also diese Firma, die ich erzählt hatte, die hatte nicht meine Recruiting-Abteilung. Fairpoint, ja, wir kommen extern rein und natürlich durften wir auch gewisse Themen flaggen und mitsteuern, aber leider nicht alles. Und am liebsten hätte ich da schon gesehen, so ein Head of Talent Acquisition, der wirklich schaut, wie sind die Teams zusammengestellt? Was gibt es für Erwartungshaltungen innerhalb der Teams, die ausgesprochen sind, die nicht ausgesprochen sind? Wo gibt es Konflikte? Und dass man dann wirklich schaut, okay, am Ende des Tages, wie müssen wir einstellen, damit diese Wissenslücke geflickt wurde, damit diese operationale Lücke geflickt wurde, damit dieser Konflikt enthebelt wird. Ne? Also, dass man wirklich schaut, ich stelle Menschen ein und schaue mir auch das Verhalten dazu an innerhalb dieser Teams, weil das ist etwas, das kannst du dir nicht erkaufen oder großartig antrainieren. Du musst ein super feines Gespür haben für Menschsein, für menschliches Arbeiten, für auch falsche Führungskräfte, dass dann vielleicht der Head of Talent Acquisition sagt, okay, es geht nicht nur darum, neue Headcounts einzustellen, sondern auch mal die derzeitigen Headcounts zu hinterfragen. Mhm. Weil wenn du ein Team hast von 7 Leuten, die sich alle beschweren, dann liegt es vielleicht nicht an den 7 Leuten, sondern vielleicht auch an der falschen Führungskraft. Also auch da mutig genug zu sein, auch Bestehendes zu hinterfragen, weil wir gucken uns ja jetzt an, so schnelles Einstellen, kultureller Wandel. Wie viele Mitarbeitende sind wir da? Um die 100, 150. Ja, die Firma verändert sich komplett. Und dann sollte man auch einfach gewisse Dinge auch in Frage stellen, die vorher vielleicht richtig waren. Ne? Also Neueinstellungen müssen einfach in meiner Welt kulturell passen, weil ansonsten hast du ein ganz großes Problem mit der Produktivität. Und das auf lange Sicht wird dich killen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Und da ist jetzt Kultur, Produktivität, das Thema der unterschiedlichen Gehälter, ist, glaube ich, auch nochmal ganz interessant, ne? Dass wenn du schnell einstellst, natürlich erkaufst du dir dann manche Einstellungen auch, ja, indem du einfach sagst, okay, ich biete einfach ein attraktives Gehalt, sodass der Kandidat nicht Nein sagen kann. Und dann haben wir aber das Szenario, was du beschrieben hast, dann verdient der mehr als viele andere im Team, vielleicht auch für die gleiche Rolle. Dann hat man später, wenn das Entgelttransparenzgesetz kommt oder dann startet, ohnehin nochmal ein Problem. Aber natürlich sprechen die Mitarbeitenden dann miteinander und dann kommen solche Gehälter auch raus. Das erzeugt wiederum Unmut. Gleichzeitig passt er vielleicht gar nicht so sehr ins Team, weil gar nicht so sehr auf die kulturelle Eignung geschaut wurde. Und dann hat man wieder ein Produktivitätsthema, dann, weil sich das Team mehr mit sich selbst beschäftigt. Wie macht man es denn besser aus deiner Sicht, damit schnelles Einstellen vielleicht trotzdem schnell genug ist, die Kultur nicht darunter leidet, die Produktivität nicht darunter leidet und vor allen Dingen dann auch keine größere Fluktuation stattfindet?
Total. Also ich bin schon ein Fan davon, auch Mitarbeitende mit ins Boot zu holen, dass man sagt, okay, ich schaue mir jetzt erstmal an, welche Rolle brauche ich, werde die an meine Teams geben, hey, passt diese Rolle? Also mal ein realistischer Abgleich der Aufgaben, ein realistischer Abgleich des Marktes und der Talentdichte des Marktes und ob diese Aufgabengebiete auch einfach genau zu uns passen. Weil oftmals sehe ich allein schon in der Stellenbeschreibung hier und da zwei kleine Fehler, die man rausstreichen könnte, dann wäre man schneller im Einstellen. Oder die das Team sagt, hey, das ist schon so altbacken, das brauchen wir schon gar nicht mehr. Wir hätten gerne den und den Mehrwert ins Team. Es gibt Teams, die sagen, wir gehen wirklich auf Culture Add und nicht Culture Fit. Ne, das, also Culture Fit ist dieses, jeder muss reinpassen. Und Culture Add ist, wir wollen uns bewusst mit Kompetenzen erweitern. Und ich glaube, Menschen sollen anders sein, sie dürfen anders sein, aber in einem Common Sense von gewissen Werten, das können Unternehmenswerte sein, das können Arbeitsweisen sein, sollte man sich dann doch schon zusammenfinden und diese Klarheit zu haben, was bietet der Markt mir, was brauche ich, was sind die wichtigsten Gemeinsamkeiten, wenn man diese Klarheit hat, dann kann man auch ganz anders in die Interviews reingehen, dann kann man Interviews klarer führen, man kann Kriterien nicht mit Bauchgefühl messen, sondern man kann sie quantifizieren. Du kannst einem Kandidat eine Skala geben, Skalen geben pro Wert und dann muss jeder in der jeweiligen Interviewstufe das dann auch wirklich so quantifizieren, dass du am Ende des Tages auch eine gewisse, ja, einen Erfahrungswert hast. Hiring ist immer eine Qualitätsfrage und wenn, ich habe zum Beispiel auch schon einen Hiring-Prozess gehabt, da wollte der Kandidat 10.000 Euro mehr als ich ihm geben kann. Und ob ich ihm das jetzt geben konnte, sei da jetzt dahingestellt. Aber ich meinte, hey, mein Team ist nun mal so fair aufgegliedert. Wenn ich dir das jetzt anbiete, würdest du mehr verdienen als deine Peers. Und ich will dieses Thema gar nicht erst aufmachen. Und ich will fair zu meinem Team sein. Mhm. Und dieser Fairness-Aspekt, den ich im Hiring da reinbringen durfte, hat ihn dann so überzeugt, dass er diese Abstriche gemacht hat. Und das merke ich auch mittlerweile, bei vielen Seniors, die, weiß ich nicht, 180, 170.000 verdienen, die machen eher Abstriche im Gehalt als Menschen jetzt mit 60, 70.000, was ich auch natürlich verstehen kann. Und ja, absolut. Aber es geht am Ende des Tages nicht nur um das Gehalt. Am Ende des Tages geht es um das Gesamtkonzept und das Gesamtpaket. Und das impliziert natürlich auch Kultur, weil Kultur hat für mich einen ganz, ganz großen Lebensqualitätsaspekt. Ich arbeite lieber für eine Kultur, in der ich mich wohlfühle, in der ich akzeptiert bin, die inklusiv ist, als dass ich krasses Gehalt bekomme, in ein Büro reinwandere und eigentlich gar nicht gemocht werde. Deswegen sage ich auch, zu einem gewissen Grad sollte jeder seine Grenzen haben und sie auch ziehen. Ne? Also ist immer leicht gesagt, aber auch hier eine Entscheidung treffen, wenn man sich mal nicht wohlfühlt. Und eine Firma mit 100 Menschen ist eine ganz andere als eine Firma mit 50, wo du vielleicht angefangen hast. Also auch loszulassen ist eine Entscheidung, die auch passieren darf. Auch soll. Ne? Eine Kultur, das ist etwas, das kannst du versuchen zu steuern, aber im Endeffekt ist das, was von der Belegschaft kommt. Und wie die Belegschaft ist, wie sie kommuniziert, was sie vom Guten und Schlechten unterscheidet. Und das kann man natürlich gerne füttern, aber ich glaube, wenn du diese Kultur verlierst, dann hast du viel, viel größere Probleme. Weil ich ganz, ganz stark daran glaube, Mitarbeitende, die sich wohlfühlen, die sind auch besser in ihrem Job, die ermöglichen auch zufriedenere Kunden. Und demnach ist das so ein Multiplikator, der ja von der Kultur natürlich kommt.
Was sind denn, du hast ja gerade gesagt, was man so im Vorstellungsgespräch auch an Fragen stellen kann oder auch Fragen im Prinzip mit Skalen beantworten zu lassen. Was sind aus deiner Sicht sehr, sehr wichtige Fragen, die gerade in diesem Thema, wenn ich jetzt schnell einstellen möchte, aber gleichzeitig trotzdem schauen möchte, dass es eben gut passt, was wären da super wichtige Fragen aus deiner Sicht, die man stellen sollte?
Am Ende des Tages frage ich immer, was benötigst du, damit du glücklich im Job bist? Das ist für mich so eine Wertefrage, Motivationfrage, Commitmentfrage. Da kommt immer sehr stark was dabei raus, was einen on the long term natürlich motiviert.
Was wären denn da aus deiner Sicht gute Antworten, sagen wir es mal so? Oder wo du auch sagen würdest, oh, wenn jemand das sagt, dann ist bei mir Achtung.
Gute Antworten sind natürlich, wenn es dann zum Beispiel kommt, am Ende des Tages möchte ich meinen Mehrwert leisten. Ich möchte dort eingesetzt werden, wo meine Stärken sind. Meine Stärken sind A, B, C und die möchte ich gerne herantragen. Ich möchte am Ende des Tages lachen, mich wohlfühlen und mit meinen Peers geilen Scheiß machen. Mhm. Entschuldigung, dass ich diese Ausdrucksweise habe, aber wirklich zu sagen, so, hey, ich will an der Bewegung interessiert sein, ich möchte Mehrwert bieten. Oder einfach nur Antworten, die authentisch sind, die zu einem passen, die mich mitreißen und die offen sind, also die nicht so festbehaart sind, ja, dass du sagst, okay, du hast jetzt jemanden, der nur nach Anweisungen agiert. Mhm. Das sind zum Beispiel nicht die Charaktere, die ich gerne einstelle, die nur warten auf meine Aufgaben, die sie erfüllen und dann wieder gehen, sondern dass sich in irgendeiner Form dieser Purpose, Sinnhaftigkeit mit Arbeitswillen vermischt, weil damit schaffst du auch wirklich einfach eine tolle Teamatmosphäre. Mhm. Weitere Themen sind, ich weiß nicht, ob man das gerne hört, aber ich glaube, dass elterliche Prägung, soziale Prägung, das kannst du nicht abschütteln in einem Interviewprozess oder auf Arbeit. Ich frage immer, woher kommt der Kandidat? Was hat ihn besonders geprägt? Mag er Teamgefüge? Wenn Menschen nicht gerne in Teams arbeiten oder gewisse Fragen hinsichtlich Teamresultate nicht beantworten können, dann habe ich da schon meinen Zweifel, weil man will ja nicht Ellbogenmentalität fördern im Hiring. Und da schaue ich schon sehr stark auf Qualität. Da kann man auch fragen, mit welcher Teamentscheidung warst du an der Vergangenheit nicht glücklich? Wie bist du damit umgegangen? Mhm. Oder ich glaube, wenn du mich fragst, was sind so die Skills, die wir brauchen in der Zukunft, dann ist es emotionale Intelligenz, dann ist es Anpassungsfähigkeit, Skepsis. Ich liebe es, wenn Menschen Skepsis gegenüber Themen haben. Ich finde, es ist so, so wichtig, dass man mit einem gesunden Menschenverstand heute eigentlich auf Arbeit geht, weil das Weltgeschehen, die Wirtschaft, die Politik, das hat ja so viel Wumms dahinter heutzutage. Mhm. Wenn du da eigentlich deine persönliche Identität gar nicht zeigst oder gar nicht dazu stehst, dann bist du ein Fähnchen im Wind und dann finde ich das noch schwieriger, damit umzugehen. Ne? Also ich mag, glaube ich, eher klare Kante als alles andere. Meine Red Flag ist, und ich glaube, da habe ich ein gutes Feingefühl entwickelt, ist, wenn jemand so tut, als wäre er jemand anderes. Mhm. Das merkt man schon sehr, sehr schnell. Und lieber mit Ecken umgehen, die klar sind, als die nicht rauskommen. Weil wenn man dann nicht irgendwie begutachtet, dann ist es hinten raus, glaube ich, einfach doppelt so teuer.
Wie stark, weil ich merke das auch manchmal in den Forschungsgesprächen, wie stark würdest du sagen, kann oder soll man auch fachlich challengen? Weil ich habe häufig das Gefühl, okay, wenn ich jetzt noch eine Nachfrage stelle, dann steigt die Unsicherheit, dann ist irgendwie, und dann kriege ich aber teilweise auch aus dem HR-Bereich zurückgespiegelt, Mensch, du warst aber sehr, sehr streng oder das war schon, das mal schauen, ob der Kandidat sich jetzt wohlgefühlt hat, so im Gespräch. Weil ich mich dann immer frage, naja gut, aber wir arbeiten ja dann später auch zusammen und dann stelle ich ja auch die eine oder andere kritische Rückfrage zu irgendeinem fachlichen Thema. Mhm. Was würdest du da empfehlen?
Das höre ich ehrlicherweise auch oft, dass Kandidaten immer sensibler werden und feinfühliger und dann schnell mal in dieses, oh Gott, ich darf jetzt mein ChatGPT nicht verwenden, ne, weil es zu fachlich wird. Ich glaube, die Antwort liegt in der Mitte. Es ist beides richtig, dass man feinfühlig aufeinander eingeht, aber dass man auch mit einer gewissen Klarheit und Härte auch fachliche Skills erfragen möchte. Man kann es ja versuchen, wie man am Ende des Tages das verkauft, dass man mehr Kontext gibt. Wenn ich jetzt zum Beispiel jemanden einstelle im Sales-Bereich, dann gucke ich natürlich auf die Persönlichkeit, okay, check, passt vom Werdegang her. Und wenn es jetzt ins Fachliche geht, dann würde ich sagen, weißt du was, René, du baust bei mir mein Sales auf. Ich habe davon überhaupt gar keine Ahnung. Mir wäre es schon wichtig, bevor wir uns hier miteinander abstimmen, was wären die ersten Schritte? Was würdest du in den nächsten 6 Monaten herangehen? Ich habe davon wenig Ahnung und mir ist das Outcome natürlich extrem wichtig. Wie kann ich denn sicherstellen, dass wir hier in die richtige Richtung kommen? Oder kannst du mir das erklären? Ich versuche, den Ball so zu spielen, dass es auf der einen Seite um meine Erwartungshaltung geht, aber auf der anderen Seite darum, dass er mir was zu erklären hat. Also Ansatzpunkte, ich merke, wenn ich den Ball immer wieder rumwerfe, erklär mir mal, jetzt erzähl doch mal, derjenige zumacht, dann habe ich da auch keinen Spaß. Und dann ist wahrscheinlich auch ein guter Punkt, dann doch zu sagen, okay, dann passt es nicht. Oder man probiert es nochmal mit einer anderen Formulierung, weil oftmals ist es tatsächlich immer dieser Kontext, diese Formulierung, diese Kommunikation als der Inhalt per se.
Vielen Dank, das probiere ich dann auch mal aus. Das ist ein guter Punkt, glaube ich. Dann ist auf jeden Fall nicht erzeugt das nicht so eine starke Drucksituation, sondern man gibt einfach so ein bisschen, okay, du hilfst mir ja mit dem, was du jetzt lieferst und genau, ich bin interessiert an dem, was du mir jetzt erzählen kannst. Ich glaube, es hieß hire fast, fire fast, dann hieß es hire slow, fire fast, dann, also wie gerade jetzt, wenn es darum geht, ich möchte schnell wachsen, wo ist denn nun die Balance oder worauf sollte ich nun, sollte ich stärker auf diesen Hiring-Prozess, dass ich den ein bisschen gründlicher mache und dann eben doch vielleicht schnell feuern oder hinten raus trotzdem auch nochmal schauen, dass man vielleicht eine zweite, dritte Chance gibt, damit ich da eben, Stichwort Fluktuation, nicht so viel habe. Wie ist die perfekte Balance?
Also die perfekte Balance hat viel mit Qualität zu tun und mit Chancen geben. Also ich würde sagen, sei sehr klar in dem, was du möchtest. Also da muss man sich wirklich einfach auch mal ein paar Minuten mal länger hinsetzen und sagen, okay, das ist das, was ich möchte, habe aber Chancen zu vergeben. Das bedeutet, dass es nicht zu 100% starr sein muss. Also wenn du zum Beispiel einen Kandidaten triffst, der kulturell extrem passt und nur 70% der Aufgabengebiete covern kann, dann ist das auch okay. Dann würde ich diese Chancenkarte da wirklich verteilen, würde sagen, komm, ich kann mir vorstellen, dass du dieses Potenzial entfalten kannst. Komm rein, durchlaufe unser Onboarding und danach werden wir sehen, wo die Reise hingeht. Weil ich auch ganz oft gemerkt habe, dass Mitarbeitende nach ihrem Onboarding enormen Potenzialschub gezeigt haben, wo ich auch vorher sehr kritisch gegenüberstand. Also versuche eine Grenze zu halten und die Grenze ist bei mir Probation Period, also Probezeit, weil die Probezeit ist nicht da, um einfach da zu sein, sondern wir sollten sie auch wirklich nutzen. Das heißt, stell jemanden ein, nutze die 3 Monate, um denjenigen wirklich zu füttern und die anderen 3 Monate, damit derjenige sich beweisen kann. Und wenn es dann nicht klappt, dann hast du am Ende des Tages wenigstens alles probiert und kannst immer noch sagen, okay, ciao. Und am Ende des Tages arbeiten wir, wie gesagt, wie mit Menschen und wir müssen gewisse Risiken ja auch eingehen und wir werden auch hier und da falsche Einstellungen haben. Das gehört dazu. Aber was du dann damit machst, das ist die andere Frage. Achte auf Qualität, achte auch auf Qualität, wenn es nicht nur im Hiring-Prozess geht, sondern auch in den Rekrutierungskanälen. Ich kann euch nur mitgeben, wenn ihr auf Qualität einstellt, macht es über eure Mitarbeitende. Viele Firmen haben gar nicht diesen Mitarbeitende-Empfehlungsprogramm, was so, so toll ist, ja, weil Menschen wollen mit Freunden arbeiten oder mit Familienangehörigen. Und das ist der nachhaltigste Kanal, den es eigentlich gibt. Und ich sage immer, bevor du irgendwie 500 Euro in den Kanal reinpackst oder in die Recruiting-Agentur, gib sie doch deinen Mitarbeitenden und sag, hey, danke, dass du mir dieses Talent gebracht hast. Und dann kann man ja auch splitten, 50% während der Probezeit, 50% nach Vollendung der Probezeit. Das sind doch immer eigentlich schöne Szenarien, die sich langfristig sehr erfolgreich gezeigt haben. Mhm. Genau, fokussiere dich auf Werte und hab dadurch eine stabile Kultur einfach. Mhm. Werte ist das A und O.
Jetzt ist dann, wenn ich es jetzt richtig schlussfolgere, schnelles Einstellen ja eigentlich gar nicht das Problem, weil ein Stichwort, was du gerade genannt hast, diese Onboarding-Zeit, auf die sollte ich halt genauso gut schauen und die sollte ich genauso gut planen, damit dort im Prinzip auch die Werte, die es im Unternehmen gibt, ja, bekannt werden, die Arbeit oder die Aufgaben natürlich nochmal ganz klar ausgelegt werden, damit dann im Prinzip eigentlich ein ganz guter Fit entsteht.
Ja, viele unterschätzen das Onboarding, weil man natürlich enorm viel Zeit und Kosten für eine Einstellung hat. Und dann denkt man sich so, so, jetzt ist derjenige drin in der Firma, der soll jetzt schön beweisen, was er drauf hat. Und ich kann es irgendwo verstehen, aber dann kommt hier diese Chancenkarte, wo ich sage, bitte, bitte, lasst den erstmal 2-3 Monate onboarden und ihr müsst auch dahingehend weiter investieren. Ich weiß, dass das kurz wehtut, aber es zahlt sich hintenrum doppelt aus. Mhm. Wenn derjenige eingestellt, gut geonboardet ist, dann bleibt er länger in der Firma, lernt die Firma nochmal ganz anders kennen, hat eine größere Wertschätzung erfahren, hat dadurch eine größere Motivation, sich im Team zu inkludieren. Also das am Ende des Tages ist das sonst eine Milchmädchenrechnung. Und das meine ich mit diesem schnellen Einstellen. Man stellt ein, okay, zack, drin, Thema gelöst, ich stelle wieder ein. Mhm. Ne, und dann genau das Thema ist einfach noch nicht gelöst, auch wenn derjenige schon angefangen hat zu arbeiten.
Marie, wenn man sich dann jetzt aus dieser Folge nur 2-3 Dinge merken sollte oder soll, welche wären das?
Ja, die Struktur, die schafft eigentlich Geschwindigkeit. Und wir sollten nicht zu schnell einstellen, weil das, was wir am Ende des Tages verlieren können, ist nun mal unsere Kultur. Und diese kostet uns doppelt, wenn sie in irgendeiner Form nicht beachtet wird. Von daher, Geschwindigkeit ist nicht alles und denkt immer an die Qualität.
Mhm. Gut, und was erwartet uns dann in der nächsten Folge?
In der nächsten Folge, boah, René, da sind wir ja dann schon Folge 6, da teilen wir unser People-Playbook. Also für stabiles Wachstum würde ich gerne nochmal aus HR-Sicht darüber sprechen, was es eigentlich alles bedarf, worauf Gründer und Gründerinnen achten müssen. Das wird spannend. Freue ich mich sehr darauf.
Ja, und dann bis zum nächsten Mal, Marie.
Bis dahin.
Und auch euch vielen Dank fürs Zuhören. Nach dem Abschluss unserer Serie gibt es noch ein ganz besonderes Highlight für euch, und zwar eine Live-Q&A mit Marie, in der ihr alle Fragen rund um eure Personalthemen stellen könnt. Ihr könnt mir die Fragen auch jetzt schon schicken an podcast@für-gründer.de. Die Live-Q&A mit Marie gibt es auf unserem FG Campus am 29.04. Die Anmeldung und die Teilnahme ist kostenfrei und den Link findest du in den Shownotes. Oder du gehst einfach auf die Website www.fgcampus.de. Bis dahin. Und viel Spaß.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast. Oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.